Schon wieder Freitag, schon wieder Casual Business. Herzlich willkommen zurück mitten in der Vorweihnachtszeit. Mit hoffentlich ein bisschen weniger Hektik, falls Sie im Podcast letzten Freitag gehört haben. Ja, bei mir ist tatsächlich die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Natürlich nachts, wenn ich aufnehme, 0.51 Uhr. Aber heute bin ich tatsächlich früh dran, denn ich weiß genau, in den nächsten Tagen werde ich keine Zeit mehr haben, den Podcast aufzunehmen. Nicht, weil es hektisch ist, sondern weil einfach viel zu tun ist. Die To-Do-Liste, ich sehe sie gerade hier neben mir, fast alles abgearbeitet. Und wenn ich dann nachher die für morgen schreibe, wird es wieder genauso voll. Aber zumindest nicht extrem gestresst. Ja, heute erzähle ich Ihnen mal zuerst eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit. Und ja, Sie ahnen es, wie immer will ich damit auf irgendwas hinaus. Aber ja, ich fange mal einfach an. Es geht nicht um mich, es geht um Twitter. Ich weiß nicht, ob Sie Twitter kennen, ob Sie mal irgendwann auf Twitter waren. Twitter gibt es ja auch nicht mehr, es ist ja jetzt X und gehört Elon Musk. Ich bin auch schon lange nicht mehr auf Twitter aktiv. Aber als Twitter so in der Entstehung war, ich weiß nicht, wann sie genau angefangen haben, aber ich denke mal, dass ich so, keine Ahnung, 2012, 13, 14, so um den Dreh, einen Twitter-Account angemeldet habe. Und damals gab es noch kein Instagram, es gab Facebook. Und Twitter war so eine wirklich, ja, am Anfang so eine schöne Bubble. Man hat da unheimlich viele Leute kennengelernt, man hat sich ausgetauscht. Das war wie so ein großer Chatroom. Und Twitter wurde ja ursprünglich gegründet als SMS-Ersatz. Die Idee war, einen Nachrichtendienst zu schaffen, der unabhängig von Handynetzen zu nutzen ist. Deswegen hatte Twitter auch für die sogenannten Tweets, für die Beiträge, die man dort gepostet hat, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon so lange her, 160 Zeichen als Begrenzung. Das war damals die Länge, die eine SMS hatte, die man am Handy schreiben konnte. Heute spielt es keine Rolle mehr. Man kann endlose Nachrichten schicken, Bilder schicken oder gleich Alternativen zur SMS nutzen. Aber das war die Grundidee. Und es war eine Kunst, damals einen Beitrag zu schreiben, der Sinn hatte und der genau 160 Zeichen hatte. Oder zumindest, der durfte es ja nicht überschreiten. Man hat dann teilweise, boah, da war man bei 163 Zeichen, dann musste man irgendwie schauen, lasse ich irgendwo einen Abstand weg, lösche ich widerwillig ein Komma, lasse ich hier noch einen Punkt weg. Eine Punktlandung war natürlich immer ein Traum. Twitter war für mich damals so der Weg, meine Social-Media-Reichweite aufzubauen, um meine Bücher zu vermarkten. Das war so meine Grundidee gewesen. Ich habe einen Blog angefangen zu schreiben, bin dann auf Twitter, habe da auch relativ Reichweite aufgebaut. Ich war irgendwann dann so, glaube ich, bei um die 10.000 Follower. Und ich weiß noch wie heute, als irgendwann eines Tages Twitter gesagt hat, wir werden jetzt anfangen und Werbung einblenden. Ja, man muss sich das vorstellen, es war am Anfang werbefrei. Instagram, das dann irgendwann dazu kam übrigens auch. Ja, und ich weiß noch wie heute, wie wirklich 90% aller Leute, mit denen man sich so täglich geschrieben hat, Kontakt hatte oder auch Beiträge, die man gelesen hat von Leuten, mit denen man sich jetzt nicht direkt ausgetauscht hat, aber die immer interessante Sachen geschrieben, die sind amok gelaufen. Was für eine bodenlose Unverschämtheit. Wenn die hier Werbung einblenden, bin ich weg. Da gab es dann Aufrufe, Petitionen. Man wollte so ja im Kollektiv zu alternativen Anbietern wechseln, die werbefrei sind. Ich habe mich damals mit ein paar Leuten unterhalten, habe gesagt, wo ist dein Problem? Warum denkst du, dass es hier so weitergeht, ohne dass hier Werbung eingeblendet wird? Twitter muss Geldeinnahmen generieren. Die Antwort, die mir wirklich jeder gegeben hat, war, wieso, die haben doch genug Geld. Ah, wieso? Das ist so eine Riesenfirma. Ja, Twitter war eine Riesenfirma. Und Twitter wurde später auch für Multimilliarden verkauft. Aber zu dem Zeitpunkt, als sie einfach nur diese Plattform kostenlos zur Verfügung gestellt hatten, haben sie kein Geld eingenommen. Ich habe den Leuten gesagt, habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Hier sitzen also Leute, die haben diese Software programmiert. Da gibt es ein Support-Team, die das am Laufen hält. Da müssen Server unterhalten werden, auf denen das alles gespeichert ist. Das kostet Strom, das kostet Hardware. Die geben nur Geld aus. Twitter verbrennt einfach nur Geld, aber sie haben keine Einnahmen. Die einzige Einnahmemöglichkeit, die sie haben, ist Werbung. Das das haben die Leute damals nicht verstanden. Und mir ist diese Geschichte jetzt dieser Tage wieder eingefallen, als ich letzte Woche gelesen habe. Weiß nicht, ob Ihnen OpenAI was sagt, vielleicht besser bekannt, der Betreiber von ChatGPT, einer der bekanntesten KI-Software-Angebote. Gibt mittlerweile viele, aber ChatGPT ist so das wirklich der bekannteste, der gängigste. Wenn man an KI denkt, denkt man zuerst an ChatGPT. Und ChatGPT, OpenAI, war ja der Gedanke, offen für alle, kann man kostenlos nutzen. Es wird keine Werbung eingeblendet. Das Einzige, wenn man keinen Bezahlaccount hat, dann hat man ein Limit. Man kann nur so und so viele Anfragen am Tag stellen. Irgendwann heißt es dann, dein Limit für heute ist erschöpft. Warte bis Mitternacht, dann kannst du wieder loslegen. Das ist die einzige Einschränkung. Wenn man bezahlt, ich habe natürlich einen Bezahlaccount, allein schon für die Firma, dann hat man diese Limits nicht. Es gibt auch Limits, aber die kann man eigentlich nach normalem Ermessen nicht erreichen. Aber OpenAI hat 800 Millionen Nutzer. 800 Millionen Menschen nutzen ChatGPT. 800 Millionen. Davon sind 200 Millionen Kunden, die bezahlen, und 600 Millionen, die es kostenlos nutzen. Und OpenAI hat vor einiger Zeit angekündigt, wir werden jetzt mal anfangen, da auch Werbung einzubinden. Der Aufschrei ist riesig. Dann gehe ich zu einem anderen KI, dann nutze ich die nicht mehr, bla bla bla. Aber was ist passiert? OpenAI macht das Gleiche, was viele Firmen gemacht haben. Facebook übrigens am Anfang auch. Mark Zuckerberg hat Facebook irgendwann als Student programmiert, weil er es geil fand. Er hat überhaupt keinen Plan, was daraus werden soll. Facebook war ganz kurz davor, zugrunde zu gehen, weil sie kein Geld eingenommen haben, sondern nur ausgegeben haben. Das heißt, all diese Firmen haben Investoren, Venture Capital, das in die reingepumpt wird, weil man hofft, irgendwann wird schon irgendwie Geld dabei rumkommen. OpenAI verbrennt Milliarden jedes Jahr. Die machen dieses Jahr 9 Milliarden Dollar Verlust. Werden aber mit einem Börsenwert exorbitant, die sind nicht an der Börse, aber sie werden mit einem Firmenwert natürlich dann vielfaches höher ist gehandelt, aber sie verbrennen Geld, sie verdienen keins. Und jetzt hat dieser Tage der CEO von OpenAI, der Herr Altmann, innerhalb der Firma zu allen Mitarbeitern eine Nachricht geschickt und hat Code Red ausgerufen. Code Red, Alarmstufe Rot. Höchster Alarm, wir müssen jetzt alles daran setzen, um irgendwo den Laden zu retten, denn sonst fährt er gegen die Wand, weil irgendwann sagen die Investoren, okay, 9 Milliarden, vielleicht nächstes Jahr 12, 15, 18, man weiß nicht, wo es hingeht. Wenn die Investoren sagen, wir stecken da kein Geld mehr rein, ist der Laden von heute auf morgen dicht. Code Red, wir müssen jetzt was tun. Und das ist was ich immer wieder erlebe, im Business sowieso, aber auch im Leben, dass Leute ohne jeden Plan irgendetwas machen und dann irgendwann dastehen und sagen, scheiße, es funktioniert nicht, es bringt nichts. Und das ist eigentlich eine sehr fatale Situation, die man vermeiden kann. Ich habe ohne Scheiß kurz überlegt, ob ich dem Herrn Altmann mal eine E-Mail schreibe, warum er eigentlich so doof ist. Entschuldigung, falls er wird das nicht hören, aber ich meine es auch gar nicht so böse, wie es klingt. Ich frage mich nur, warum hat man nicht vom ersten Tag an überlegt, wie generieren wir Geld? Denn was macht das für einen Sinn? Ich kenne so viele Leute, die kommen zu mir und sagen mir, boah, ich habe so eine geile Geschäftsidee oder boah, ich habe schon hier, ich bin ein Startup. Hey, willst du nicht bei mir einsteigen? Willst du bei mir investieren? Willst du nicht irgendwie was einbringen, Kontakte, Wissen? Und es ist so oft die gleiche Geschichte. Die haben Businesspläne, die haben teilweise geile Produkte, die haben Umsatzhochrechnungen für die nächsten 5 Jahre, die schwindelerregend sind. Es ist alles super geil. Aber wenn man genau drauf schaut, ist bei den wenigsten ein klares Konzept. Wie generiert ihr damit Geld? Wo wollt ihr damit hin? Was ist der genaue Plan, um Geld zu verdienen? Es ist immer so die große Lücke. Und die große Lücke ist immer so, wie komme ich an den, der dafür Geld bezahlt? Puh, schwierig. Naja, der wird schon irgendwie, wird dann schon kommen. Ne? Das ist wie mein berühmtes Beispiel, das ich so oft gebracht habe. Der Bratwurst stand in der 8. Reihe vom Meer entfernt, irgendwo im Hinterland von Mallorca. Und es ist alles, der Laden wird liebevoll eingerichtet, es werden die teuersten Bio-Bratwürste eingekauft, es wird in Maschinen investiert, es wird alles super geil gemacht. Und wenn du fragst, und wer soll jetzt kommen und die Wurst kaufen und essen? Ja, das wird dann schon irgendwie. Es ist immer so, dass die geilsten Pläne meistens irgendwo eine Lücke haben, weil man da irgendwo Angst davor hat, wie löse ich das? Naja, das wird sich dann schon ergeben. Und Konzepte, die auf einem, es wird sich dann schon irgendwie ergeben, beruhen, die funktionieren fast nie. Facebook hat wirklich riesen Glück gehabt. Die haben so viele Nutzer damals aufgebaut, die sind so groß geworden, die haben so viel Investorengeld bekommen. Die haben im letzten Moment die Kurve gekriegt, irgendwie Geld zu generieren. Es fing damals an, dass sie irgendwelche Online-Spiele gemacht haben und dann sind sie sehr schnell drauf gekommen, Werbung. Und dann sind sie auf den Dreh gekommen, hui, wir wissen ja eigentlich ganz viel über unsere Nutzer, da können wir ja sogar zielgerichtet Werbung schalten. Aber es gab ganz viele Firmen, die damals einfach wieder verschwunden sind, weil sie zwar einfach toll waren, auch tolle Produkte, aber sie haben kein Geld generiert. Google war so ungefähr der Einzige, der das von Anfang an sofort gesagt hat, wir durchsuchen für dich das Internet und dann zeigen wir die Suchergebnisse an und da packen wir Werbung hin. Das war damals noch ganz moderat am Anfang, vielleicht erinnern Sie sich noch, da waren immer oben oder rechts davon, rechts von den Suchergebnissen waren drei bezahlte Links. Heute ist es viel extremer geworden. Aber die haben von Anfang an gesagt, wir machen das, um Geld zu verdienen. Und wie verdienen wir damit Geld? Ah, okay, wir bringen die Leute, die was suchen, mit den Leuten zusammen, die das anbieten, die praktisch die Lösung für das Problem bieten, was unsere Kunden im Internet suchen. Das heißt ein Produkt oder das heißt eine Dienstleistung. Völlig egal, aber man googelt in der Regel, weil man irgendein Problem hat. Das muss jetzt, Problem klingt immer schlimm, aber Problem ist auch, ich suche eine spezielle Tischplatte aus Glas, dann habe ich ein Problem, ja, weil ich brauche die. Ja. Und wenn jemand Glasplatten, die speziell sind, herstellt, dann hat er meine Lösung. Und die bringt Google zusammen von Anfang an. Deswegen ist Google die Firma, die von Anfang an Kohle gemacht hat, ohne Ende. Aber dieses ohne, wie komme ich denn an jemanden, der mich monetarisiert? Das ist immer so dieses große Problem. Das ist so, keiner will ja direkt auf den Kunden zugehen. Ja, da kann ich irgendwie Werbung schalten. Warum funktionieren die meisten Werbeanzeigen nicht? Die Leute, weil wir machen uns generell immer viel zu wenig Gedanken über unsere Zielgruppe und über das, was dabei rauskommen soll. Diese Planlosigkeit, die zwar hier nicht bedeutet, ich habe keinen Plan. Das Thema Plan ist wichtig. Ein Plan muss sein, hatten wir oft genug. Aber diese Pläne haben eben oft genau diese Lücke. Was soll eigentlich dabei rauskommen? Ja, frage ich neulich mal jemanden, ja, und was ist jetzt so dein Ziel mit deiner Geschäftsidee, die du jetzt starten willst? Boah, ja, ich will einfach viel Kohle machen. Ja, was heißt das konkret? Ja, einfach sau viel Geld, sodass ich mir keine Gedanken mehr drüber machen muss. Hui. Das ist kein Plan, beziehungsweise das ist eine Lücke in dem Plan. Auf was soll ein Konzept basieren, das darauf rausläuft, dass ich sage, ich will damit sau viel Geld machen. Ja, wie viel Geld? Was ist denn sau viel Geld? Für manche Leute sind 1.000 Euro sau viel, für manche sind 10.000, für manche 100.000, für manche noch mehr. Das ist ja komplett unterschiedlich definiert. Aber das muss ich mir vorher überlegen. Das ist genauso, wenn die Leute sagen, boah, ja, ich muss jetzt endlich mal was tun, ich mache jetzt Sport. Ah, super. Das ist eine tolle Grundsatzentscheidung. Und was ist der Plan? Wie soll sich das in Anführungsstrichen monetarisieren? Was soll das Ergebnis sein? Was soll reinkommen durch deinen Sport, den du jetzt machst? Naja, dass ich halt fit bin. Ja, was heißt, dass du halt fit bist? Ja, dass ich halt hier meine Figur und dass ich ein bisschen einfach hier mehr Leistung habe. Das ist ein Scheißplan. Der Plan, ins Fitnessstudio oder ins Training oder Sport zu machen, ist super, aber es ist ein Scheißplan, letztlich, wenn er wieder diese Lücke hat. Was ist denn dein Ziel? Willst du Kraft aufbauen, damit du einfach Sachen besser durch die Gegend wuchten kannst? Oder willst du Konditionen aufbauen, damit du eine Stunde lang wirklich in Highspeed-Tempo laufen kannst, ohne dass du schnaufen musst? Oder willst du irgendwelche Muskelpartien stärken? Willst du deinen Rücken stärken, damit dir der nicht wehtut? Oder hast du ein Problem im Schulterbereich? Willst du da die Muskulatur? Was soll dabei reinkommen? Was soll dabei rumkommen? Jeder Plan, den wir machen, der nicht auch den Punkt oder diese Lücke füllt, was soll da mal rumkommen? Denn wenn man das nicht vorher bedenkt, ist man irgendwann in der Situation, ich musste echt lachen, dass die ein Notfallsystem sogar haben in ihrer Firma, wo dann allen hier plötzlich der Bildschirm aufplümmt, wir haben jetzt Code Red, wir müssen jetzt alles tun. Wenn zu mir jemand sagt, boah, da müssen wir jetzt alles tun, ist mein erster Gedanke immer, what the fuck, was hast du denn dann bisher gemacht? Nicht alles? Warum? Was macht es für einen Sinn, etwas zu tun, wenn ich das nicht komplett gleich voll alles mache? Das ist wie Nachspielzeit, nicht Nachspielzeit, das ist wie Schlussoffensive im Fußball. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, warum? Ihr spielt 70 Minuten vor euch hin, das ist die 80. Minute, ihr liegt seit der Halbzeit ein Tor zurück und ihr spielt einfach so vor euch hin und dann ist es plötzlich die 81. Minute und auf einmal wird hochgedreht, da werden ja nochmal drei Spieler eingewechselt und dann wird plötzlich das Tempo erhöht und dann werfen die alles nach vorne und dann ist Offensive. Und dann kämpfen die um jeden Ball und dann rennen die bis zum Umfallen und die ballern auf dieses Tor und die wollen unbedingt noch das Tor schießen, die wollen unbedingt noch den Ausgleich. Und ich stehe jedes Mal da und denke mir, was habt ihr denn jetzt in 80 Minuten gemacht? Ich dachte, ihr habt bis jetzt geil gespielt und habt alles gegeben und mehr könnt ihr halt nicht und jetzt zeigt ihr mir, dass ihr viel mehr könnt. Warum macht ihr denn das nicht gleich? Das wäre doch viel schlauer. Als zu warten, bis der Trainer sagt, oh, hallo, liebe Spieler, Code Red, wir liegen ja ein Tor hinten, jetzt müssen wir aber mal alles geben. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Menschen Dinge tun und nicht alles dafür geben. Macht einfach keinen Sinn. Das ist so dieses auf den letzten Drücker. Und es resultiert immer aus diesem, es ist ja noch Zeit. Es wird dann schon. Es ergibt sich dann. Das sind alles Dinge, die nicht funktionieren. Es ergibt sich nie irgendwas. Es funktioniert nie irgendwas auf den letzten Drücker. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja doch, unter Druck arbeite ich am besten. Ja, ich bin wie so ein Stück Kohle. Wenn das hier Druck kriegt, dann wird es zum Rohdiamanten. Und dann, boah, unter Druck arbeite ich am schnellsten, da arbeite ich am besten. Das ist alles Schwachsinn. Das ist so ein Kokettieren mit, ja, ich weiß eigentlich, dass ich jetzt wieder das zu lange liegen habe lassen und jetzt muss ich es auf den letzten Drücker machen. Oh ja. Und selbst wenn es funktioniert und die Deadline wird eingehalten, leidet man und verausgabt sich und verbraucht viel mehr Kraft, als hätte man gleich einfach alles gegeben. Denn eins muss mir auch klar sein und das Argument kann man natürlich jetzt bringen, wenn ich sage, ja und in der Schlussoffensive, warum habt ihr nicht die ganze Zeit so gespielt? Und da kommt natürlich das Argument, ja, das Tempo der letzten 10 Minuten, das hätten wir gar nicht die ganzen 80 Minuten vorher schon machen können. Das hält man nicht durch. Das kann man nur in der Ausnahmesituation. Da mobilisiert man nochmal alle Kräfte. Ja, natürlich. In Ausnahmesituationen mobilisieren wir alle Kräfte. Da wächst man über sich hinaus. Da werden Energien freigesetzt, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat. Da kann man nochmal richtig einen machen. Da kann man nochmal so einen All-Nighter hinlegen, damit früh um 9 die Präsentation doch noch fertig ist. Ja. Aber das ist ein Diebstahl an unseren Reserven. Denn immer wenn ich mit irgendwas im Leben oder im Business, wo auch immer, in eine Schlussoffensive gehe, weil irgendjemand Code Red ausgerufen hat, verbrauche ich Ressourcen, die eigentlich für absolute Notfälle gedacht sind. Und das kann man mal machen, aber das kann man nicht oft machen, weil diese Ressourcen, die füllen sich nicht so schnell wieder auf. Die regenerieren sich nicht so schnell, denn die sind nicht dafür da, dass ich die immer wieder abrufe. Das heißt, wenn ich denke, das Leben funktioniert so, dass ich alles immer auf den letzten Drücker erledige und mich komplett verausgabe, es hat ja mal wieder geklappt, aber es macht mich jedes Mal ein bisschen fertiger und nimmt mir jedes Mal immer wieder ein bisschen Substanz. Denn eine Schlussoffensive, ein Code Red, ein jetzt muss ich plötzlich doch alles geben, greift immer auf die Substanz zurück. Natürlich kann ich nicht 80 Minuten so spielen wie in den letzten 10 Minuten. Muss ich auch nicht. Denn wenn ich mich nicht jedes Mal auf die letzten 10 Minuten so verausgabe, dann kann ich einfach 90 Minuten eine überdurchschnittliche, konstante Leistung bringen. Und dann brauche ich keinen Code Red. Und das ist auch was, wo ich hier mir gedacht habe, Und ich liebe es ja. Es gibt ja, egal welche Firma, egal was ich irgendwo höre, wer irgendwelches Business macht. Oder ich liebe auch zum Beispiel so dieses Höhle der Löwen. Weiß nicht, ob Sie das kennen, diese Sendung, wo so Startups kommen, eine Idee präsentieren und dann Investoren Geld wollen. Und ich bin immer sofort am Rechnen. Die stellen das vor und ich rechne sofort, wie diese Investoren dort auch. Was habt ihr bisher? Was ist euer Produkt? Was ist die Zielgruppe? Was sind da mögliche Umsätze? Was kann man da machen? Und ich komme immer so bei ungefähr, ja, ich würde sagen, bei 3 von 4 und denke ich mir, was ein Schwachsinn, das ist gar nicht ausgereift. Ihr habt wieder eine komplette Lücke im Plan. Diese Investoren, die da sitzen, merken das natürlich auch regelmäßig. Ja, die sind ja nicht blöd. Aber ich habe mir auch bei OpenAI gedacht, wie dumm kann man sein? Ich meine, die entwickeln hier eine geile KI, die so viel kann. Ich wäre von Anfang an hergegangen, vom ersten Tag an, und hätte mir überlegt, wie monetarisiere ich das? Natürlich werden mir nicht 800 Millionen Nutzer auch alle freiwillig monatlich die 20 € zahlen. Das ist natürlich klar, ja. Die Idee, es in die private Nutzung frei verfügbar zu machen, resultiert natürlich auch daraus, was ein Riesen-Learning für die KI ist, ja, weil jeder Nutzer, der irgendwas von ihr will, trainiert die automatisch. Das ist natürlich unglaublich viel wert. Das ist auch natürlich eine Geldersparnis letztlich. Aber ich kann doch von Anfang an hergehen und kann sagen, okay, dann lass uns mal hier einen Teil einfach von vornherein so entwickeln, dass er Firmen nutzt. Dass es spezialisiert darauf ist, von Anfang an geile Excel-Tabellen zu erstellen, wer die braucht, Präsentationen zu generieren, einfach auf einen Wert, wo Firmen sagen, wow, das kann ich outsourcen, das kann ich der KI geben, dafür zahle ich auch gerne monatlich Geld, weil ich habe den Mehrwert dafür. Es wäre so einfach, sich von vornherein zu überlegen, wie monetarisiere ich es, was soll dabei rumkommen. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Egal, was man tut. Und es hat nichts damit zu tun, dass es berechnend ist. Aber was soll dabei rumkommen? Hatte auch viel damit zu tun, worauf lasse ich mich denn ein, meine Zeit zu verwenden? Was soll dabei rumkommen? Ja, es ist nicht berechnend, wenn ich mir im Leben überlege, was soll dabei rumkommen, wenn ich jetzt hier mit irgendjemandem, den ich ja 3 Jahre nicht gesehen habe, jetzt plötzlich 2 Stunden telefonieren soll, weil der sich mal irgendwann wieder meldet. Ja, es gibt immer so Leute, die kennt jeder, ja, von denen hört man irgendwie 3, 4 Jahre nichts und plötzlich rufen die an. Und dann haben die Zeit und dann haben die hier, ich habe das vor 2 Jahren, ist mir das mal passiert, habe ich irgendwie 4 Stunden telefoniert. Ich hatte so viel anderes zu tun, aber ich wollte auch nicht unhöflich sein und irgendwie hat es mich auch gefreut. Habe ich 4 Stunden telefoniert, ich war danach komplett durchgedreht, so viel Input nach so vielen Jahren, wo man keinen Kontakt hatte. Und danach habe ich mir gedacht, boah, fuck, bist du doof, von dem hörst du jetzt die nächsten 5 Jahre wieder nichts. Was soll dabei rumkommen? Oder irgendwo, irgendwas, irgendwo hingehen, ja, und da ist man verpflichtet, dies zu tun, oder das ist jetzt, wäre jetzt unhöflich, irgendwas nicht zu tun. Was soll dabei rumkommen? Was ist der Plan? Wenn dabei nichts rumkommt, dann kann ich es mir auch schenken. Egal was es ist. Weil es bringt dann einfach nichts. Es monetarisiert, ich mache jetzt hier so virtuelle, für Sie nicht sichtbare Strichlein in der Luft, Anführungsstrichlein in der Luft, wenn es sich nicht monetarisiert, wenn dabei nichts rumkommt, und das muss nicht immer monetär sein, dann bringt es nichts. Wenn aber was dabei rumkommen soll, dann muss ich mir das von Anfang an überlegen, wie soll das aussehen? Denn das Schlimmste, und das ist das, was ich Ihnen jetzt mitgebe, vermeiden Sie, dass Sie regelmäßig oder oft Code Red ausrufen. Egal in welcher Situation, egal auf was in Ihrem Leben bezogen, persönlich, geschäftlich, gesundheitlich, was auch immer. Vermeiden Sie, dass Sie irgendwann zu sich sagen müssen, oh fuck, Code Red, jetzt muss ich alles tun. Und denken Sie an den Cavendish, der so bildlich hinter Ihnen steht und Sie fragt, wie, Sie müssen jetzt alles tun. Was haben Sie denn dann bisher gemacht? Nicht alles? Das wollen Sie nicht erleben. Da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch diesmal ein weiteres wundervolles, schönes Wochenende im dritten Advent, zum dritten Advent. Und ja, bald ist Weihnachten. Wir werden uns vor Weihnachten noch einmal hören. Dann gehe ich ein bisschen in die Winter-Weihnachts-Jahreswechselpause. Aber einmal hören wir uns noch. Und das natürlich auch kommende Woche. So sie mir gewogen bleiben. Freue ich mich, wenn wir dann wieder zusammen sind. Bis dahin, vielen Dank. Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.